Deutschlandfunk, Marktplatz.
Mit Sandra Pfister, guten Morgen. Wir reden heute über Geldanlage in Aktien, weil viele keine Lust mehr auf Nullzinsen haben, die uns ja schon eine ganze Weile begleiten. Mehr als 500 Milliarden Euro haben die Deutschen auf der hohen Kante. Und das ist das Thema, dabei geht den meisten Sicherheit vor Rendite. Das meiste Vermögen ist in Sparbüchern, Tagesgeldkonten und Festgeld angelegt. Aber diese sicheren Anlagen werfen unter anderem wegen der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank seit Jahren so wenig Rendite ab, dass viele Anleger derzeit nicht mal mehr die Inflation ausgleichen können. Wir wollen heute über die Alternative oder Ergänzung reden, die Geldanlage in Aktien. 2019 war ein ausgesprochen gutes Börsenjahr, 2020 bis vor ganz kurzer Zeit eigentlich auch. Dann kam das Coronavirus und wir haben es erlebt. Seit der vergangenen Woche ist der deutsche Aktienindex, allein der, um ungefähr 10% nach unten gegangen. Ist das ein schlechter Zeitpunkt für den Einstieg? Ist es ein guter Zeitpunkt für den Einstieg? Wir wollen gleich darüber reden. Für wen kommt die Direktanlage in Aktien überhaupt in Frage? Wer sollte lieber auf Fonds setzen? Welche Mischung empfiehlt sich? Und wie genau geht man da vor? Unsere Experten beantworten gleich Ihre Fragen und wir freuen uns, wenn Sie sie loswerden unter 00800 4464 4464. Die Telefonnummer ist für Sie kostenlos, 00800 4464 4464. Oder Sie können uns mailen an marktplatz@deutschlandfunk.de. Wir nehmen Ihre Frage mit rein, auch anonym, wenn Sie wollen. Und ich stelle Ihnen meine Gäste vor. Das ist zum einen Uta Bettina von Altenburgrum vom Deutschen Aktieninstitut in Frankfurt, zugeschaltet aus Frankfurt. Guten Tag, Frau von Altenburgrum.
Guten Morgen, Frau Pfister.
Dann Sabine Röltgen, selbstständiger Aktiencoach aus Bonn und die ist bei mir hier im Studio in Köln. Guten Tag, Frau Röltgen.
Guten Tag, Frau Pfister.
Und Matthias Urbach, stellvertretender Chefredakteur vom Verbrauchermagazin Finanztipp in Berlin. Guten Tag, Herr Urbach.
Ja, guten Tag.
Steigen wir doch einfach mal gleich ein. Die Zinsen, ich habe es gerade schon gesagt, für sichere Anlagen sind praktisch auf Null gesunken. Wer Rendite haben will, muss sich auch mit etwas unsichereren Alternativen beschäftigen, vor allem mit Aktien. Man liest immer, die Deutschen seien Aktienmuffel und ich habe es ja auch gerade schon angedeutet. Frau von Altenburgum, wie viel Prozent der Deutschen haben tatsächlich überhaupt Aktien in ihrer Vermögensanlage im Depot?
Wir erheben ja einmal im Jahr die Aktionärszahlen und also in den letzten Jahren kann man immer sagen, es ist so um rund 10 Millionen Deutsche oder Menschen in Deutschland, die sich eben für Aktien interessieren und auch investiert sind entsprechend. Also sind es Leute, die direkt in Aktien investiert haben, aber auch in Aktienfonds.
Das heißt, das Gros der Deutschen ist überhaupt in keiner Weise in Aktien investiert?
So sieht es leider aus.
Mhm. Sie würden das natürlich gerne ändern. Was glauben Sie, warum sind die Deutschen im Vergleich zu vielen anderen Industrieländern so widerwillig in Aktien zu investieren?
Also ich glaube, also einmal wird ja immer gesagt, Deutschland, die Deutschen sind so etwas risikoavers. Das hatten Sie auch schon in Ihren Anmoderationen angesprochen. Das ist wahrscheinlich auch der Fall. Wir gehen eigentlich davon aus, dass der Hauptgrund ist, dass Sie halt eben wenig Erfahrung haben. Sie kommen gar nicht dazu, Erfahrungen zu sammeln. Das ist in anderen Ländern anders, vor allem in, sagen wir, Skandinavien, aber auch in den angloamerikanischen Ländern. Da sind auch Aktien in der Altersvorsorge vorgesehen. Das heißt, die Leute haben da Aktien in ihren Altersvorsorgeportfolien und machen da eben gute Erfahrungen und sind deswegen auch der Sache positiver eingestellt gegenüber und investieren dann eben auch in Aktien oder Aktienfonds.
Hm. Ich glaube, Sie können da auch ein Lied von singen, Frau Röltgen, denn Sie haben Leute in Kursen, die gerne in Aktien investieren würden, aber sich erstmal nicht trauen und auch nicht wissen, wie. Was sind da die größten Hemmnisse, was sind die größten Hindernisse, mit welchen Anliegen kommen die Menschen zu Ihnen?
Ja, häufig ist es tatsächlich Unwissen, das dazu führt, dass die Menschen sich nicht trauen an dieses Thema und dann auch Angst haben, Geld zu verlieren. Das möchte natürlich niemand. Dann aber haben Sie jetzt über mehrere Jahre auf Ihre Sparbücher geschaut oder Festgeldanlagen und festgestellt, das wirft ja gar nichts mehr ab. Und da wird dann wächst der Leidensdruck dann doch und auch der Wunsch steigt, doch das Geld für sich arbeiten zu lassen, dass es sich auch vermehrt. Und wenn sie dann in meinen Kursen sind und verstanden haben, dass das Thema in Aktien zu investieren doch gar nicht so schwer ist. Es ist ja keine Raketenwissenschaft. Ich muss ein paar Dinge verstehen, muss wissen, wo ich mich informieren kann, wo ich Informationen über Unternehmen finde. Und wenn ich das weiß, dann fällt vielen fast schon ein Stein vom Herzen. Und sie sagen, oh wow, das ist ja viel, viel interessanter, spannender, als ich gedacht habe. Und auch lohnender, als ich gedacht habe. Und dann, dann fängt der Spaß an, sozusagen sich mit dem Geld zu beschäftigen und auch Aktien in Erwägung zu ziehen.
Mhm. Matthias Urbach, wir haben gestern im Vorgespräch ein bisschen darüber geredet, wie man eigentlich Erfahrungen damit sammelt mit Aktien. Und Sie haben das selber vor einer Weile auch gemacht, dass Sie einfach mal angefangen haben zu kaufen. Wie waren Ihre Erfahrungen damit? Denn es war ja auch zeitintensiv.
Also ich habe das gemacht vor etwa 20 Jahren, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema journalistisch zu beschäftigen. Und da habe ich gedacht, ich kann nicht drüber schreiben, wenn ich nicht wenigstens selber mal ein paar Aktien gekauft und verkauft habe. Und ich habe dann auch ganz bewusst versucht zu spekulieren. Also ich habe versucht, so ein paar Trends nachzuspüren. Ja, also Biotechnik oder meine Spekulation auf dem Wahlausgang oder auf einen Aktiensplit. Da gibt es ja so lauter so Insider-Tipps in Anführungsstrichen, wie man mit Aktien ganz sicher Geld verdient, und ich habe das ausprobiert, und um mal zu sehen, wie fühlt man sich da eigentlich. Und erstens kann ich sagen, es ist sehr stressig, wenn man ständig seine Aktienwerte im Auge haben muss, und es geht halt auch oft schief, weil immer irgendwas passiert, womit man nicht rechnet. Und das heißt, man kann schon sicher sagen, das war meine schnelle Erfahrung, so diese ganzen kleinen Wetten, die einem immer so Leute erzählen, die so meinen, ich kenne mich super aus, ich weiß, wie man mit Aktien umgeht, die sind im ganz großen Umfang einfach gar nicht geeignet, wenn man sich mit Aktien beschäftigen will.
Stressig, sagten Sie schon, ne?
Ja, genau. Ist es vor allem so, wenn Sie, ich glaube, was ich vielleicht noch ergänzen kann zu dem, was meine beiden Vorrednerinnen gesagt haben, ich glaube, sehr viele Menschen haben sehr schlechte Erfahrungen mit Aktien gemacht. Also ein guter Freund von mir hat 200.000 Euro mit der Nokia-Aktie verloren. Sehr viele Leute haben sehr viel Geld mit der Telekom-Aktie verloren. Das war ja mal so eine Phase vor so, eben ungefähr 20 Jahren, wo das noch, oder 25 bald schon, wo plötzlich der große Versuch war, die Deutschen wieder zur Aktienanlage irgendwie zu verlocken. Und das ist leider total schief gelaufen. Ja, da war der Manne Krug mit der Volksaktienwerbung und alle haben Telekom-Aktien gekauft und die meisten haben unheimlich viel Geld verloren. Und wenn ich heute mit Leuten spreche, merke ich, dass diese Erfahrung bei vielen noch sehr tief sitzt und viele davor abschreckt, sich wieder mit Aktien zu beschäftigen.
Zur Wahrheit gehört ja eben auch, Aktien können riskant sein. Es sind schon viele Begriffe gefallen. Es ist stressig, es ist zeitintensiv. Es ist einfach mit einem Risiko behaftet. Jetzt reden wir darüber, warum man trotzdem in Aktien investieren sollte. Was halten Sie denn Menschen entgegen, Frau von Altenbuckum, die sagen, ich kann mir weder zeitlich leisten, mich so intensiv damit zu beschäftigen, noch kann ich mir große Verluste leisten?
Naja, das, was Herr Urbach geschildert hat, ist ja, er hat ja selbst gesagt, er hat ein bisschen spekuliert. Also das ist ja nicht unser Ansatz. Man soll ja nicht spekulieren, sondern eine Langfristanlage tätigen bei der Aktie. Also ich investiere am besten eben in ein breit gestreut, die Anlage muss breit gestreut sein. Also jetzt nicht auf eine, weil, wie gesagt, Aktie, weil die natürlich, wie Herr Urbach ja geschildert hat, den Bach runtergehen kann, nicht? Also oder zumindest starke Verluste dann aufweist oder so. Deswegen muss man eben sein Portfolio, also entweder in ganz viele Aktien investieren, das ist natürlich dann relativ teuer, da muss man relativ viel Geld haben, oder eben, dafür gibt es ja eben Fonds, oder wir kommen ja nachher auch noch drauf, auf ETFs, da habe ich halt eine breit gestreute Anlage, und da haben wir dann eben gute Erfahrungen. Letztlich. Wir untersuchen ja immer den deutschen Aktienindex. Wir haben ja so das Renditedreieck, wo man eben sehen kann, wie sich das über die Zeit entwickelt. Und je länger man durchhält, sozusagen, desto sicher ist, dass die Rendite positiv ist. Und die Renditen laufen dann langfristig immer so zwischen 6% und 9%.
Über welchen Zeithorizont reden wir? Das war das eine, was Sie gesagt haben, nicht alle Eier in einen Korb legen, die klassische Börsenweisheit.
Genau.
Über welchen Zeithorizont reden wir? Man hört immer, wer Aktien gekauft hat und 10 Jahre Geduld hatte, der war bislang fast immer im Plus.
Ja, also wie gesagt, wenn Sie sich, genau, also wir sagen auch immer so zwischen 12, 13 Jahren, da kann man sehr gut sehen, dann gibt es also keine Minuszahlen mehr bei uns im Renditedreieck. Wie gesagt, das macht das grafisch sehr schön deutlich. Und danach sind die immer im Plus. Das ist natürlich nicht immer gleich viel. Das ist natürlich immer unterschiedlich, wann ich es gekauft habe oder über welchen Zeitraum ich dann gespart habe. Aber dann ist man im Plus. Und das ist eben auch das Argument, dass man sagt, es ist schon auch eine sichere Sache. Ne? Also es ist einfach nicht so, dass es eben alles zu Ende ist, wenn dann halt eine Aktie mal ganz furchtbar schlecht abschneidet.
Wir haben das bei Finanztipp ausgerechnet für den MSCI World. Das ist so ein weltweiter Aktienindex. Und da haben wir uns die Zahlen angeschaut seit 1975 bis 2018 und haben mal durchgerechnet, ob man, wenn man 15 Jahre lang investiert war, von einem beliebigen Zeitpunkt bis zu einem beliebigen zweiten Zeitpunkt, ganz egal wie viele Wirtschaftskrisen dazwischen waren, ob man da mal Verlust machen konnte. Und wir haben eben festgestellt, wenn man 15 Jahre am Stück investiert war, hat man nie Verlust gemacht. Und im Durchschnitt hat man über die Jahre, das sind ja jetzt 45 Jahre, 8,7% Rendite gemacht. Also das ist schon auch eine sehr, sehr gute Rendite und eben wie diese Rechnung zeigt, auch eine vergleichsweise sichere Rendite.
Genau, und das ist wie gesagt, bei uns haben wir rechnen es mit dem DAX-Rendite-Dreieck und wir haben auch den Eurostoxx berechnet und da spiegelt sich das entsprechend wieder.
Jetzt haben wir, Sie haben ja auch schon ein paar Krisen angesprochen, die in der Zeit von 1975 bis 2018 stattgefunden haben. Dotcom-Krise 2010 spielt alles mit rein. Jetzt haben wir am Anfang auch Coronavirus angesprochen. Die Börsen sind gerade alle auf Abwärtskurs und zwar beträchtlich. Und dann werden viele Menschen sagen, und das soll mir jetzt ein sicheres Gefühl bei der Anlage in Aktien geben. Frau Röttgen lacht schon. Ja.
Also ich kann aus meiner 22-jährigen Aktionärserfahrung nur sagen, ja, Krisen sind immer da. Und man kann aus Krisen auch am Aktienmarkt durchaus Chancen machen. Also ich bin da ein lebendes Beispiel auf zwei Beinen, die also im Sommer 1997 ihre ersten Aktien gekauft hat. Und also mein Ziel war damals nicht einfach zu spekulieren, sondern ich wollte in Unternehmen investieren, die ich persönlich spannend fand damals. Und ich wollte Erfahrungen sammeln, genau wie Herr Urbach auch gesagt hat. Und Erfahrungen kann ich nur sammeln, wenn ich es eben auch mal umsetze. Also nicht immer nur drüber reden, sondern auch mal dann ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Und ich hatte damals so als Berufsanfängerin, war ich ganz stolz, 10.000 Euro gespart und habe da in 4 Unternehmen investiert. Und unter anderem hatte ich auch Nokia-Aktien. Das war meine allererste Aktie, die ich gekauft habe. Und über die Zeit, und das bestätigt auch das, was Frau von Altenbochum ja gesagt hat, war ich mit meinen Werten im Plus, trotz 9/11, also die Anschläge in den USA, trotz 2008, 2009, aus meiner Sicht bisher die schwerste Krise in meiner Aktionärskarriere. Und ja, jetzt in der aktuellen Phase, natürlich sehen wir stark schwankende Börsenkurse und zwar nach unten, was aber ja auch wieder Kaufgelegenheiten eröffnen kann und zwar unter Umständen sehr attraktive, wenn ich jetzt vielleicht auch ein paar Unternehmen im Blick habe, die mich schon länger interessieren und wo ich einsteigen wollte, aber vielleicht bisher immer gedacht habe, oh, sagen wir mal eine Apple oder eine Microsoft finde ich ja attraktiv, aber die sind im Moment mir zu teuer. Auch die fallen ja, aber nicht, weil die Unternehmen auf einmal schlecht geworden sind, sondern das Coronavirus ist ja eine andere Art von Krise, die mit diesen Unternehmungen ja nichts zu tun hat. Die sind ja weiterhin sehr gut, verdienen weiterhin sehr viel Geld und können ihre Aktionäre auch mit einer Dividende erfreuen. Und wenn ich da jetzt mal schaue und mich vielleicht positioniere und gucke dann in 3, 4, 10, 12 Jahren, klopfe mir dann wahrscheinlich auf die Schulter und sage, wow, super, dass ich damals da eingestiegen bin. Mhm. Ich finde, so muss man das eben auch mal sehen. Weil wenn Börsen, wir wollen ja günstig kaufen und teuer verkaufen und im Moment unter Umständen bieten sich diese günstigen Schnäppchen-Einstiegsmöglichkeiten.
Ich würde ja auch vielleicht mal sagen, dass immer das Gefühl ist, das ist jetzt super, die Aktien gehen total zurück. Aber manchmal schäme ich mich auch ein bisschen für meine journalistischen Kollegen, weil wenn dann mal der Aktienkurs um 3% runtergeht, dann wird immer gleich davon gesprochen, dass der Aktienkurs einbricht. Ja? Mhm. Dass man immer noch weit, weit über dem Stand vom Vorjahr um dieselbe Zeit ist. Ja, das wird dann nicht gesagt. Also es ist immer so ein bisschen, wir überbewerten auch immer die Rückgänge und nehmen so ein bisschen das Steigen so, ja, das ist ja normal, ja. Und wenn es ein bisschen fällt, dann ist gleich eine riesen Aufmerksamkeit da. Ja, damit will ich nicht sagen, dass wir gerade tatsächlich eine schwierige Lage haben mit dem Coronavirus. Aber ich finde, die Berichterstattung neigt immer zu so einer kleinen Panikmache. Und davon sollte man sich eben auch nicht anstecken lassen als Aktionär.
Genau, davon sollte man sich total lösen. Das sehe ich auch so, weil wenn ich langfristig orientierte Aktionärin oder Aktionär bin, dann interessieren mich solche Kursschwankungen nur am Rande. Langfristig orientiert heißt ja eben 15 Jahre. Und ja, dann die Börsen schwanken halt zwischendurch, aber ich bin ja eine Investitionsbeziehung eingegangen mit meinem Unternehmen, wenn ich das mal so sagen darf. Und dazu stehe ich in guten wie in schlechten Zeiten. Im Moment haben wir jetzt gerade eine etwas schlechtere vielleicht, aber trotzdem stehe ich dazu, weil in dieses Unternehmen habe ich ja investiert, weil ich das gut finde.
Vielleicht darf ich auch noch ergänzen, also ein Beispiel, weil Frau Röttgen hat ja gesagt, dass also die schwerste Krise 2008 war, nicht? Also mit dem Lehman Brothers. Wir haben ein Beispiel, wenn wir eine monatliche Geldanlage in Aktien von Ende 1990 bis 2010 gehalten hat, hat man eine durchschnittliche jährliche Rendite erwirtschaftet von 6,8%. Und ehrlich gesagt, ich denke, spricht irgendwie für sich, oder?
Ja.
Wir reden die ganze Zeit so schön darüber, dass jeder irgendwie Aktien im Portfolio haben sollte. Aber es ist ja die Frage, wie viel Geld hat man eigentlich pro Monat übrig? Also sind Aktien auch was für Leute, die nicht viel freies Geld zur Verfügung haben? Oder müssen die Finger davon lassen? Was wäre Ihre Antwort, Herr Urbach?
Wollte vielleicht nochmal den Eindruck gerade rücken, was meine Spekulationserfahrung anbelangt. Ich habe mit wirklich 1.000 Euro spekuliert, ja 1.000, 2.000 Euro. Kleine Beträge und es war von vornherein ein Zuschussgeschäft, weil ja die Kaufkosten und Verkaufkosten ja auch schon eine große Rolle spielen. Ich wollte einfach Erfahrungen damit sammeln. Das ist aber auch schon ein bisschen die Antwort auf die Frage. Ich glaube, Sie brauchen nicht viel Geld, um in Aktien anzulegen, sondern Sie müssen einfach nur Geld übrig haben. Ja, also Sie müssen schon etwas zur Seite legen, was Sie die nächsten 10 Jahre wahrscheinlich nicht brauchen werden. Aber das kann ja ein kleiner Betrag sein. Da kann man ja ganz langsam anfangen. Da kann man ja auch monatlich einen kleinen Betrag zur Seite legen. 25 Euro, 50 Euro. Ja, und dann kommt ja auch mit der Zeit ein ordentlicher Betrag zusammen. Und weil halt die Renditeaussichten gut sind, kann sich das dann auch mit den Jahren richtig lohnen. Ich glaube, das ist so ein Denkfehler von vielen Leuten, dass sie sagen, ich habe ja eh nichts, ich kann ja nicht an die Börse gehen. Es ist eher so ein bisschen die Frage, ist man bereit, ein bisschen Geld zur Seite zu legen? Ja.
Frau Röttgen?
Ja, da kann ich nur zustimmen. Ich meine, heutzutage kann ich ja tatsächlich auch bei einigen Banken schon ab 25 Euro im Monat einen ETF-Sparplan starten und die habe ich mit Sicherheit übrig. Es sei denn, es geht mir finanziell gerade ganz schlecht, aber dann habe ich ganz andere Themen. Insofern glaube ich auch, dass ich einfach diesen Willen mal mitbringen muss, das damit Erfahrungen zu sammeln und dann die Zeit zu geben auch und zu sagen, hier, ich bin bereit, da auch mal ein bisschen abzuwarten, ein bisschen Aufmerksamkeit auf mein Geld auch zu richten, ganz wichtig. Und Erfahrungen zu sammeln, das kann man immer nur wieder betonen. Man muss es einfach machen. Die Umsetzung ist ganz wichtig.
Dann reden wir oft. Ja, Herr Urbach.
Nee, Altenbockum.
Frau Altenbockum.
Ich wollte noch darauf hinweisen, dass wir das natürlich auch unterstützen, genauso sehen. Also unser Petitum ist immer, man muss halt eine gewisse Summe zurückgelegt haben, auf die man zugreifen kann, wenn ein Notfall ist. Ne? Also ich muss natürlich in der Lage sein, Kühlschrank, der ausfällt oder meine Waschmaschine. Ich meine, ich muss einfach ein gewisses Finanzpolster zurückgelegt haben, dass ich das angreifen kann, wenn jetzt so ein Notfall eintritt. Ja? Und dann kann ich anfangen, aber mit Aktien zu sparen.
Genau.
Also das
genau.
ist immer noch, wir sagen, erst eine kleine Rücklage bilden für eben solche Notfälle. Und dann geht's aber, kann man mit den Aktien sparen, wie die beiden Kollegen ja auch schon gesagt haben, einfach loslegen mit ganz kleinen Beträgen.
Ja. Würde ich zustimmen, ganz genau so.
Vielleicht darf ich dazu auch noch sagen, Frau von Altenbochum, weil Sie eben auch das Renditedreieck erwähnt hatten, das gibt es ja auch, also ich habe so eines als Printversion. Und ich finde das immer ganz toll, wenn man das auch Menschen zeigt. Da ist ja dann ganz, ganz, ganz viel grün in verschiedenen Abstufungen und ab und zu mal ein bisschen rot. Also 2008, 2009 zum Beispiel war ja ein sehr roter Zeitpunkt, genau, für Verluste. Aber trotzdem, wenn Menschen sich das angucken und sich dann klar machen, oh, da ist ja eigentlich fast nur grün. Also immer, ich bin eigentlich ja fast immer, was Sie ja auch schon gesagt haben, in der Gewinnzone, dann bekommt das auch nochmal einen ganz anderen, soll ich sagen, Stellenwert, weil ich dann sehe, grün auf weiß sozusagen, wie gut doch der Aktienmarkt eigentlich ist.
Ich wollte kurz noch vor den Nachrichten was anderes anreißen, denn wir reden darüber ganz oft jetzt hier, dass man die Sache einfach mal liegen lassen muss. Man Zeithorizont von 10 bis 15 Jahren und dann amortisiert sich das alles schon. Aber was ist mit älteren Menschen, die haben diesen Zeithorizont nicht? Können die quasi jetzt schon abschalten? Rentner brauchen sich jetzt nicht mehr großartig an der Diskussion zu beteiligen? Vielleicht können Sie eine kurze Antwort geben, Herr Urbach.
Also natürlich ist es so, dass Sie, wenn Sie diesen Zeithorizont nicht haben, sollten Sie nicht mehr große Beträge in Aktien anlegen. Aber das heißt nicht, dass Sie gleich alle Ihre Aktien verkaufen müssen. Sie können genauso, wie Sie 25 Euro im Monat anlegen, können Sie sich auch einen kleineren Betrag regelmäßig rausnehmen aus Ihrem Aktienportfolio. Und das ist eigentlich ein sehr gescheiter Ausstieg, der dann auch so ein bisschen das Problem umschifft, dass Sie nicht ganz genau wissen, wann nun der beste Kurs ist, zu dem Sie die Aktien verkaufen können.
Wir reden im Deutschlandfunk über Geldanlage in Aktien im Marktplatz und Sie können gerne mitreden oder Ihre Fragen loswerden. Schreiben Sie uns an marktplatz@deutschlandfunk.de oder rufen Sie uns an 00800 4464 4464. Die Telefonnummer ist für Sie kostenlos. Ich bin Sandra Pfister. Wir reden ja gleich weiter. Hier ist der Marktplatz. Es geht um Geldanlage in Aktien in einen Zeiten, wo die Börsen gerade wegen Coronavirus abschmieren. Ist vielleicht ein guter Kaufzeitpunkt. Wir waren gerade dabei, darüber zu reden, wie viel Geld man eigentlich braucht, um sinnvollerweise in Aktien investieren zu können. Vielleicht gehen wir mal ein bisschen ins Detail, wie man es denn praktisch angeht, wenn man sich entschließt, in Aktien zu investieren. Die große Frage ist ja immer, mache ich das auf eigene Faust und öffne mir selber ein Depot oder gehe ich zur Bank und kaufe einen Fonds oder suche ich mir einen Berater? Das sind ja im Grunde genommen so die drei Möglichkeiten. Frau Röttgen, wie würden Sie vorgehen? Was spricht dafür, diesen Job quasi komplett zu delegieren und zu sagen, mach das für mich?
Oh, also ich bin ja persönlich jemand, die nimmt ihre Sachen da lieber selber in die Hand. Insofern, gerade auch wenn es um mein Geld geht, wäre ich jemand, die sich da selber informieren möchte. Und ich kann ja aus meiner eigenen Erfahrung sagen, also ich habe vor 22 Jahren ja meine ersten Einzelwerte gekauft und habe wirklich geschaut, was benutze ich denn? Also ich hatte damals ein Nokia-Handy. Dann habe ich geschaut, aha, Nokia ist ja an der Börse notiert. Bin ich mit meinem Handy zufrieden? Ja, war ich damals und habe dann eben ein paar Nokia-Aktien gekauft zum Beispiel. Oder ich kann ja heute so vorgehen und eben sagen, womit dusche ich denn? Finde ich das gut? Ist mein Duschgel an der Börse notiert? Und dann fange ich an, mal mich ein bisschen über dieses Unternehmen zu informieren. Ich gehe auf die Webseite, schaue vielleicht auch mal bei einem Finanzportal vorbei, informiere mich ein bisschen und bekomme so ein Gefühl für das Unternehmen, wenn ich es eben selbst machen möchte. Und dann setze ich um, haben wir ja in der ersten Runde schon drüber gesprochen, dass ich auch umsetzen muss und entscheide mich und kaufe dann, steige also bei diesem Unternehmen ein und werde dann da Aktionär.
Also Sie sind vehement dafür, das auf eigene Faust zu machen.
Ja.
Herr Urbach, was würden Sie machen?
Ich würde das nicht so machen. Ich glaube, wenn Sie anfangen, einzelne Aktien zu kaufen, dann sind Sie bevor Sie sich versehen in der Situation eines Aktienmanagers und fangen dann doch an, immer zu gucken, wie geht es Ihrem Instrument, Ihrer Firma, ist das nächste Handy dann noch genauso gut wie das letzte, ist das Duschgel wirklich so, wie es sein soll, und da kommen Sie in Teufelsküche. Außerdem haben Sie, also man kann das machen, wenn man die Mentalität dafür hat, außerdem haben Sie ein relativ großes Risiko, wenn Sie in Einzelaktien gehen will. Also wir würden immer sagen, machen Sie das nicht. Unsere Empfehlung bei Finanztipp ist, man sollte sich seine Aktien selber kaufen, man sollte ein günstiges Depot suchen und dort einen ETF kaufen auf einen weltweiten Aktienkorb. Da haben wir auch ein paar Empfehlungen, das ist also MSCI World ist eigentlich unsere Hauptempfehlung dort, und das ist ein breit aufgestellter Index. Da sind genügend Aktien drin, dass wenn einzelne Firmen vielleicht nicht gut performen oder einzelne Länder in die Krise kommen, dass der Gesamtindex sich trotzdem gut entwickelt. Und kaufen Sie dann einen ETF, einen passiven Indexfonds darauf, weil der erzeugt wenig Kosten. Weil eine Sache, die haben wir noch nicht besprochen, die ist sehr wichtig beim Aktienkauf. Während die Rendite immer so ein bisschen unsicher ist, zumindest auf die nächsten 2, 3, 4, 5 Jahre, sind die Kosten sicher. Und was Sie nicht wollen, ist, dass jedes Jahr 2% Ihrer Rendite abgeht für Kosten, an denen dann nur die Bank verdient und von denen Sie nichts haben.
Genau, und das ist aber ja auch etwas, was vielleicht für Einzelwerte spricht, denn diese Kosten haben Sie ja nicht. Da entstehen ja nur Kosten beim Kauf und dann wieder beim Verkauf. Ja. Und da man ja lange hält, sind diese Kosten doch sehr, sehr gering.
Ja, aber Ihnen nützen halt die geringen Kosten nichts, wenn Sie ein riesengroßes Risiko haben. Und wenn Sie in Einzelaktien gehen, dann ist das Risiko einfach zu groß.
Ja, gut. Kann man sich drüber streiten. Aber ja, stimmt, es ist schon eine andere Art der Herangehensweise, wenn ich mich für ein Unternehmen entscheide, ja.
Sie haben die ETFs ja gerade erwähnt, und die sind ja im Moment in aller Munde, wenn es darum geht, eine Aktienanlage zu finden, die für jedermann geeignet ist, ohne dass er sich zu tief in die Materie einarbeitet. Vielleicht erklären Sie noch mal kurz, Frau von Altenbockum, was ist eigentlich ein ETF, ein Exchange-Traded Fund?
Naja, ein Exchange-Traded Fund auf Aktien ist halt ein Aktienfonds. Das ist also eine breite Anlage in verschiedenste Aktien. Und der ETF bildet in der Regel den Aktienindex, also einen Aktienindex an. Also das kann eben der DAX sein oder der MSCI World oder welchen auch immer Sie sich da aussuchen. Und da gibt es eben verschiedene Anbieter, die dann das entsprechend so für Sie bereitstellen. Und dann können Sie diese Fonds kaufen.
Was ist das Reizvolle daran und das Risikoarme?
Naja, das Reizvolle wurde ja schon gesagt, das sind vor allem die sehr niedrigen Kosten, weil man muss sich ja nicht, also der Manager des Fonds, des ETFs, muss sich ja keine Gedanken machen, wo er anlegt. Das ergibt sich ja automatisch aus dem Index. Na, das macht das natürlich sehr, sehr einfach und für ihn, und deswegen ist es halt entsprechend sehr kostengünstig. Das ist, denke ich mal, der ganz große Vorteil des ETFs.
Aber die Auswahl an ETFs ist natürlich auch riesig und sehr, sehr unübersichtlich. In welche Richtung sollte man sich da orientieren, um überhaupt den richtigen zu finden?
Naja, also riesig und unübersichtlich, es gibt halt viele Indizes, das ist richtig, und deswegen ist es natürlich eine große Auswahl. Aber ich meine, das hatte Herr Urbach ja auch irgendwie schon gesagt, ein breit aufgestellter ist immer gut. Also er hatte jetzt den MSCI World, da haben Sie ja geschrieben, sind 1600 Aktien drin. Das ist natürlich eine ganz breite Streuung, also eine breite Streuung ist immer wichtig. Wir denken, man kann auch in den DAX investieren, das ist auch kein Problem, weil das sind auch international aufgestellte Firmen. Also ich glaube, da hat man relativ freie Wahl. Also das ist ein bisschen auch Geschmackssache. Also vielleicht lieber die großen Indizes, dann hat man noch ein bisschen breitere Streuung und eben noch ein bisschen mehr Unternehmen sozusagen, wo es abfedert. Das hat ja Frau Reutgen auch schon gesagt, dass man eben dann, auch wenn es oder nach Ländern unterschiedlich ist, dann eben nicht so Schwankungen gibt, so extreme.
Fragen wir doch mal gerade Herrn Manthey, denn ich glaube, Herr Manthey, Sie haben uns angerufen und Sie haben es genauso gemacht. Sie haben in ETFs investiert, richtig?
Guten Morgen. Nein, ich habe nicht in ETFs investiert. Ich kann nur jedem raten, der da nicht so viel Ahnung von hat, von Fonds. Also ich bin in Fonds seit 8 Jahren unterwegs, in ETFs zu gehen. Wie gesagt, 1600 Aktien und ein normaler Fonds deckt so 200-300 ab. Und MSCI World, MSCI Europe, keine Schwellenländer, keine, ja, Asien so ein bisschen raushalten. Da kann man eigentlich nicht viel verkehrt machen.
Aber Sie haben in Fonds investiert.
Ich mache in Fonds und ich kaufe diese Fonds auch über die Börse ein. Also ich muss sagen, ich liebe im Augenblick die fallende Börse. Weil,
das ist Kaufpreise, ne?
Das sind für mich Kaufpreise. Wenn ich jetzt einen habe, der jetzt, also ich gebe den immer so 2-3 Jahre Chance. Und wenn die gut laufen, dann hat sich das ja übrig. Dann setze ich meinen Stop-Loss oder nehme auch mal Gewinne mit, so wie ich es vor 6 Wochen gemacht habe, bevor das jetzt wieder runtergeht. Und kaufe mir dann diese wieder zurück. Und da bin ich sehr recht erfolgreich. Also meine Trefferquote ist von 60-100% laut meiner Bank. Und ich empfehle jedem, der das dann selber machen will, das dann auch erstmal ein Jahr im Trockenversuch zu machen.
Was heißt im Trockenversuch?
Also ohne jetzt irgendwie zu kaufen oder sowas, das jetzt praktisch, ja, wie soll ich das sagen, mal so ein Scheindepot aufzulösen und aufzusetzen und dann zu kaufen. Und wenn man dann sieht, zum Beispiel hat der 25% Verlust, ich habe die für 400 gekauft, jetzt nach einer aktuellen Börsenrückgang kauft er die dann für 300, hat er ja dann vielleicht nur noch 350 und muss dann nur noch ins Plus kommen. Also hat statt 25% Miese dann nur noch 11% Minus gemacht auf das gesamte Depot. So mache ich das dann immer. Und das ist sehr erfolgreich. Ich habe die Griechenland-Krise mitgemacht, Brexit, Auspuffskandal und ich bin da in den letzten Jahren eigentlich immer ganz gut rausgekommen.
Wie zeitintensiv ist das für Sie, wenn Sie das alles selbst machen?
Gar nicht. Ich habe eine Zeitschrift, die ich mir hole, kann ich auch sagen, ist vorexplosiv. Da stehen hinten auf den letzten 15 Seiten alle drauf, die es gibt. Man kann nicht alle kaufen über die Börse, aber da steht drin, wer die Guten sind. Und ich nehme dann die Großen und gucke mir dann an, dass die mindestens 10 Jahre laufen, so und so viel investiert sind, also schon einiges Dings haben. Und dann halte ich mich aus Schwellenländern, Südamerika, Lateinamerika, halte ich mich überall raus. Mhm. Und bei Onvista mache ich dann das ist so eine Internetseite, mache ich dann das Feintuning und gucke mir dann an, was die haben. Da kann ich dann die Vergleiche sehen zu anderen Fonds und was die in den letzten 10 Jahren gemacht haben. Da steht dann alles drin, wie das Fonds-Ranking ist. Und das ist so mein Kriterium, wie ich das mache.
Mhm. Das heißt,
das ist mehr für Profis. Also das ist mehr schon für Leute, die da schon richtig drin stecken.
Ja. Wie haben Sie angefangen?
Oh, Internetblase 2000. Volkshochschule runtergegangen, 10.000 investiert und Gott sei Dank noch rechtzeitig den Stecker. Ich habe nur mit 15% Minus abgeschlossen, dann eine Weile ruhen lassen. Und jetzt seit 8 Jahren packe ich monatlich mal ein bisschen was auf die Seite, packe mir auch was im Festgeldkonto. Ich halte das eigentlich immer 1:1. Wenn ich dann mal irgendwo Geld privat brauche, brauche ich das nicht angreifen. Und und sobald ich mal 1.000 zusammen habe, kaufe ich mir mal was. Und ja, und streue dann. Also ich habe mindestens aber nicht mehr als 20 Positionen im Ding, sonst wird mir das so unübersichtlich. Und keine einzelnen Aktien, wenn die irgendwie was machen mit Auspuffskandal oder sowas alles, da hängt man wirklich Tag und Nacht dran und Fonds sind für Normalbürger eigentlich das Beste.
Herr Manthey, wir haben Sie gehört, danke. Das hört sich nach einer sehr optimistischen und aber auch nach einem sehr aktiv gemanagten Depot an. Ich gebe das mal hier in die Runde. Frau Röltgen hat lange Zeit genickt, aber als Sie gesagt haben, keine Einzelaktien, hat sie den Kopf geschüttelt. Frau Röltgen.
Ja, vielleicht darf ich noch zu dem Thema Fonds und ETFs sagen. Da hat ja der Herr Manthey auch gerade gesagt, das wäre ja vielleicht eine gute Sache auch. Und gerade vielleicht auch für Einsteiger kann das ja sehr attraktiv sein, wenn ich einen Aktiensparplan dann auch abschließe und monatlich da eine gewisse Summe habe, die ich investieren kann. Dann kaufe ich natürlich zu solchen Zeiten jetzt sehr günstig ein und dann holen sich die Börsen wieder. Ich kaufe ein bisschen teurer wieder ein, aber ich kaufe regelmäßig einmal im Monat, sagen wir mal. Und das ist dann ja schon eine gute Sache, gerade als Einsteiger, sich da zu positionieren. Und damit sammle ich ja auch schon Erfahrungen und Trockenübungen oder vielleicht auch, manche fangen ja auch an mit Börsenspielen, das kann ja auch interessant sein. Vielleicht würde ich jetzt nicht ein ganzes Jahr warten, weil dann entgeht mir ja wieder vielleicht Rendite. Das wäre dann auch wieder schade. Aber das, denke ich mal, ist auch nochmal sehr attraktiv bei ETFs. Und da eben, wenn ich mit Aktiensparplänen arbeite, dass ich regelmäßig investiere. Also investieren ist ja aus meiner Sicht das neue Sparen. Und Sparen bringt ja nichts mehr. Aber wenn ich da so vorgehe, kann ich auch schon mal sehr schöne Erfahrungen sammeln an der Börse.
Die Frage ist nach dem Investitionszeitpunkt. Wenn ich so einen Sparplan habe, wenn ich Sie richtig verstehe, er kauft ja immer zum gleichen Zeitpunkt und über die lange Strecke mendelt sich das dann so aus, dass die Verluste und die Gewinne ausgeglichen werden. Wenn ich aber aktiv kaufe und immer auf den besten Zeitpunkt warte, ist das natürlich ein total hektischer Betrieb.
Den besten Zeitpunkt finde ich nie. Ich muss die Entscheidung treffen, ich möchte investieren, egal ob jetzt mal in einen Einzelwert oder auch in einen ETF, da kann ich ja auch eine Einmalanlage starten. Und dann muss ich für mich den Preis definieren und kann ja auch in meiner Ordermaske ein Datum eingeben. Ich muss ja nicht sofort kaufen und dann warte ich mal 2-3 Wochen ab. So würde ich vorgehen, um mich von diesem günstigsten oder besten Einstiegszeitraum zu trennen. Weil den findet niemand. Das stimmt einfach nicht, wenn jemand behauptet, dass er das tut.
Ich nehme an, Herr Urbach, Sie stimmen zu.
Ja, ich freue mich für Herrn Mantai, dass es so gut bei Ihnen läuft. Aber wir können davon ausgehen, dass Ihnen eher jemand erzählen wird von seiner Aktienanlage, der damit Erfolg hat. Und Sie können von außen nie sehen, hat er jetzt Erfolg, weil er glücklich ist oder hat er Erfolg, weil er besonders geschickt ist. Und das wissen Sie übrigens auch nicht bei diesen ganzen gemanagten Fonds, die Sie kaufen, die Sie verkauft kriegen bei den Volksbanken und bei den Sparkassen zum Beispiel. Und das ist halt immer das große Problem. Diejenigen, die es schlecht machen, die schlechten Zeitpunkte finden, die werden Ihnen das nicht erzählen. Und ich glaube tatsächlich auch, dass es sowas wie den besten Zeitpunkt nicht gibt und auch die Profis finden den in der Regel nicht. Deswegen unsere Empfehlung bei Finanztipp, Sie können das auch bei uns auf der Website alles gut erklärt nachlesen, ist wirklich eben einfach halten. Tun Sie so, als wär der Aktienmarkt wie ein Sparbuch, zahlen Sie da jeden Monat was rein und kaufen Sie dann eben so viel Aktien mit so wenig Aufwand wie möglich. Also deswegen reden wir immer von diesem MSCI World, weil wir dann diese hohe Zahl haben. Und in 23 Ländern investiert sind, ja, mit 1600 Aktien. Und dann haben Sie eben nicht dieses Risiko, dass Ihnen da irgendwas schief läuft. Und auch solche Hinweise wie nicht in bestimmten Ländern. Da gibt es immer jedes Jahr wieder eine andere Mode und wieder einen anderen Trend, den man nachlaufen kann. Aber das sind alles so Momentaufnahmen. Und wenn Sie über 10, 15, 20, 30 Jahre anlegen, dann wird Ihnen das nichts nützen, auf so einen Trend zu setzen. Dann sollten Sie lieber einfach in alles investieren und dann machen Sie am wenigsten falsch.
Danke. Lassen wir an der Stelle Herr Reichel zu Wort kommen. Herr Reichel, Sie sind in Aktien investiert?
Ja, in ETFs, ehrlich gesagt. Ja. Also ich habe nur ETFs und ich mache Folgendes. Ich habe für mich feste Gewichte festgelegt. Ich sage einfach, bei mir sind 60% in Aktien investiert, 25% in Staatsanleihen und 15% in Rohstoffen. Mhm. Und wenn jetzt die Aktien hochgehen, dann habe ich auf einmal nicht mehr 60% in Aktien, sondern vielleicht 70 oder 80. Und dann verkaufe ich einfach die Aktien und kaufe dafür dann Staatsanleihen nach, die vielleicht nicht so weit hochgegangen sind. Und wenn dann eine Krise kommt und die Aktien stürzen ab, dann habe ich auf einmal viel mehr in meinen Staatsanleihen drin und dann kann ich die Aktien wieder nachkaufen. Und dadurch weiß ich immer, wann ich kaufe und wann ich verkaufe und auch wie viel. Das macht es sehr einfach und ich muss eigentlich gar nicht großartig den Börsenteil der Zeitung lesen, sondern ich kann einfach nach meinen Prozenten gucken und muss mich um nicht mehr sehr viel mehr kümmern.
Mhm. Es hört sich an, als sei das eine relativ entspannte Anlagestrategie.
Das ist richtig. Da muss man eigentlich bloß zweimal im Jahr auf sein Depot gucken und das genügt eigentlich schon.
Ist das schlau, Frau Röttgen nickt es schon, ist das schlau, das einfach erstmal laufen zu lassen und gar nicht so hektisch ins Depot zu gucken?
Ja, absolut. Das ist eine sehr gute Vorgehensweise, weil eben ständig täglich womöglich oder einmal in der Stunde auf sein Depot zu schauen, gerade wenn ich mit Aktien starte, das kann einen dann schon mal nervös machen, gerade in solchen Zeiten. Und deshalb denke ich auch, vielleicht am Anfang möchte man ein bisschen häufiger schauen, aber einmal im Monat reicht da auch, weil wenn ich langfristig orientiert bin, ich kann es nur immer wieder sagen, muss ich das ja auch gar nicht. Mhm. Also das ist, halte ich für sehr nervenschonend, diese Vorgehensweise.
Mhm. Herr Reichel, Sie erwähnten das gerade, wie Sie prozentual Ihr Risiko so ein bisschen streuen. 60% Aktien, wenn ich es richtig verstanden habe, ja, ungefähr richtig. 20% Staatsanleihen, 15% Rohstoffe. Das könnte ja dann eine Sache sein, die sich über Ihr Lebensalter hinweg verändert, dass Sie vielleicht, wenn Sie älter werden, mehr in Richtung Staatsanleihen umschichten, um einfach das Geld zusammenzuhalten?
Ach so, weiß ich jetzt nicht. Ich denke, auch im Alter ist es dann so, wenn dann zum Beispiel die Aktien abgestürzt sind, dann verkaufe ich eben ein paar Staatsanleihen.
Oh, die Leitung ist... Ja, dann verkaufen Sie ein paar Staatsanleihen. Noch? Ja, wir hören Sie noch.
Okay, also wenn die Staatsanleihen halt gerade vergleichsweise hoch im Kurs sind, dann werde ich Staatsanleihen verkaufen. Und wenn die Aktien wiederum hoch im Kurs sind, dann werde ich Aktien verkaufen. Das sehe ich ja dann immer an den Gewichten. Ich wüsste jetzt gar nicht, warum ich das großartig verändern sollte. Also das Einzige ist vielleicht noch, will ja immer seine Reserve haben für die bekannten Notfälle mit der kaputten Maschine oder so das. Aber wenn abgesehen davon, wüsste ich jetzt gar nicht, warum ich das großartig verändern sollte. Also ich hätte dann eher auch Sorge, dass ich, wenn die Aktien schlecht laufen, dann denke, oh, jetzt ist, ich traue den Aktien nicht mehr, jetzt gehe ich meinen Aktienprozenten runter. Und dann würde ich genau von diesem Muster wegkommen, wenn die Aktien billig sind, die Aktien zu kaufen.
Mhm. Herr Reichlich, danke Ihnen für Ihren Beitrag.
Ja, gerne.
Frau von Altenburg-Hum, man hört ja immer, deswegen habe ich das zum Anlass genommen, das zu erwähnen, mehr Aktien ins Depot, je jünger man ist, und dann später ein bisschen umschichten auf sichere Anlagen. Wie sehen Sie das?
Naja, also wenn Sie in jungen Jahren anfangen, mit Aktien zu sparen, gibt es ja eigentlich keinen Grund, jetzt im Alter komplett auszusteigen, weil dann sind Sie ja sicherlich schon sehr erfolgreich und haben, wenn Sie ins Rentenalter kommen, ja auch ein ordentliches Finanzpolster sich aufgebaut. Deswegen sehen wir das eigentlich nicht so, dass man im Alter aussteigen soll. Also wir haben ja auch, wir sind ja große Vertreter der Aktien der Altersvorsorge. Und da gibt es ja dann auch immer diese Umschichtung oder dieser plötzliche Verkauf zum Rentenalter hin, also zum Renteneintrittsalter hin. Davon hatten wir gar nichts, weil ich meine, die Lebenserwartung zum Renteneintrittsalter ist ja oft noch, was ich 20 Jahre bald. Warum sollte man aus Renten aussteigen, aus Aktien aussteigen zu dem Zeitpunkt? Also insofern, wir sind der Ansicht, dass man das auch im Alter, ich meine, wenn ich jetzt 85 bin und sage, ich will jetzt plötzlich alles in Einzelaktien plötzlich anfangen zu investieren, das weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt angeraten ist. Aber ich finde, warum sollen nicht auch Menschen im höheren Alter auch noch in Aktien investiert sein oder auch noch, wenn sie mit einer hohen Lebenserwartung da ja auch entsprechend noch investieren können?
Also vermutlich in eher weniger volatilere, volatile Aktien.
Das ist wie gesagt, also ich würde jetzt mit 85 nicht plötzlich ganz neu die Aktienanlage vielleicht entdecken und dann in alles in einen, wie gesagt, in ein Ei stecken, sondern natürlich eben entsprechend viele verschiedene Aktien dann aussuchen und Fonds anlegen, wenn überhaupt. Aber wie gesagt, irgendwann ist natürlich der Moment gegeben, wo man sagt, ob das jetzt überhaupt noch sinnvoll ist. Aber grundsätzlich ist es überhaupt kein Problem, auch im höheren Alter, also nach dem Renteneintritt oder so, auch in Aktien zu investieren oder vor allem auch investiert zu sein.
Mhm. Danke Ihnen. Herr Zisko, Sie haben uns angerufen. Wie legen Sie Ihr Geld an?
Ja, vielen Dank, dass ich zu Wort kommen darf. Ganz wichtig, damit die Gewinne, die man mit Ihren guten Tipps, wirklich guten Tipps, vielleicht macht, nicht gleich wieder an die Banken abgibt. Und da haben Sie nämlich noch gar nicht drüber gesprochen. Das Wichtigste ist erstmal, nicht auf die Banken hören, denn die wollen nur Gebühren haben. Man muss eine günstige Bank aussuchen. Man muss mit den Banken über Gebühren handeln. Und man muss sehen, dass man sich von Banken nicht überreden lässt, irgendwelche Fonds, ETFs oder sonst was zu kaufen, von denen die Banken nur Provisionen bekommen. Sonst ist nämlich der schöne Gewinn gleich wieder weg. Das ist das Wichtige. Ihre Tipps, alles prima. Nur das Wichtigste ist, wo lege ich mein Geld an, bei welchem Institut? Und da muss ich ganz einfach sagen, ist ja legitim, die Banken wollen Geld verdienen. Aber bitte nicht von meinen mühsam erwirtschafteten Dividenden.
Danke, Herr Zisko.
Ja, das finde ich ein super Beitrag, Herr Zisko. Ich habe jetzt direkt
auch
für die.
Ich mache das seit 50 Jahren und ich weiß, wovon ich rede.
Ich habe direkt nämlich für diese Sendung mal ein Beispiel ausgerechnet. Wenn Sie, also der meistverkaufte Fonds bei der Sparkasse, das ist die Deka-Dividendenstrategie. Da bezahlen Sie 3,75% Ausgabeaufschlag, damit Sie ihn überhaupt kriegen. Und dann zahlen Sie 1,5% im Jahr an laufenden Gebühren. Wenn Sie das vergleichen, so ein ETF, von dem wir gesprochen haben, auf den MSCI World, da wären Sie bei 0,2% laufenden Kosten und haben halt Kaufkosten von vielleicht, also wenn es schlecht läuft, 1%. Und ich habe das mal ausgerechnet. Stellen Sie sich mal vor, Sie als junger Mensch kriegen Sie 10.000 Euro vielleicht von der Großmutter geschenkt und die sagt Ihnen, ja, leg das doch mal in Aktien an. Und Sie legen das einmal in so ein ETF MSCI World an und einmal in so einen Deka-Fonds und lassen es 40 Jahre liegen. Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass beide dieselbe Rendite erwirtschaften vor Kosten. Dann ist der Unterschied wegen der Kosten 105.000 Euro. Also ich kriege 105.000 Euro weniger nach 40 Jahren aus diesen 10.000 Euro raus, weil ich das der Sparkasse an Gebühren gezahlt habe. Ja, also der ETF hat nach 40 Jahren einen Wert von etwa 260.000 und der ETF von 260.000 und der Sparkassen-Dekafond von 155.000 und eben nicht wegen Renditeunterschied, nur wegen der Kostenunterschiede. Und das machen sich viele Leute nicht klar, dass durch diesen Zinseszinseffekt mit der Zeit allein diese Kosten unglaublich viel an Rendite auffressen.
Frau Röld genickt.
Ja, Wahnsinn. Also das finde ich auch ein super Beispiel, Herr Urbach. Und das sehe ich auch ganz oft, dass dann Menschen aber trotzdem das kaufen, was eben von ihrer Bank vorgeschlagen wird, Fonds, weil sie sich selber eben das nicht zutrauen, sich selbst was auszusuchen. Da ist doch immer noch auch heutzutage viel Aufklärungsarbeit notwendig, weil man möchte dann gerne etwas machen, nicht? Die Bank spricht einen dann an oder die Sparkasse, jetzt machen Sie doch mal was mit Ihrem Geld. Und dann kommen eben diese Vorschläge und es wird nicht genug hinterfragt, wo denn die Gebühren sind und was das über die Zeit ausmacht.
Sie hören den Marktplatz im Deutschlandfunk. Wir reden über die Geldanlage in Aktien. Und Herr Cisco, wir nehmen Ihr Stichwort gleich auf. Wo öffnet man sein Depot? Wie findet man eine günstige Bank? Gleich reden wir mal ein bisschen über die Details, wie man eigentlich selber in Aktien investiert. Sie können uns anrufen 00800 4464 446 per Marktplatz im Deutschlandfunk heute zur Geldanlage in Aktien.
Der Marktplatz zum Nachhören. Im Internet unter deutschlandfunk.de/marktplatz.
Mit unserer DLF-Audiothek auf Smartphone und Tablet.
Oder bestellen Sie einen kostenpflichtigen Mitschnitt dieser Sendung für 10 Euro unter der Telefonnummer
0221 345 1831 oder per E-Mail.
hörerservice@deutschlandradio.de.
Hier ist Sandra Pfister und wir reden über Geldanlage in Aktien. Ich bin nicht alleine, ich habe viele Expertinnen, zwei Expertinnen, einen Experten hier und meinen Kollegen Thomas Meinhardt, der gleich Ihre Hörerfragen nochmal bündeln wird. Wir haben in der Pause darüber gesprochen, dass Geldanlage immer noch schnell zum Männerthema wird. Aber wir haben eine Hörerin in der Leitung, die das anders sieht. Frau Damm,
ja,
welche Gedanken machen Sie sich bei der Geldanlage in Aktien?
Ich mache mir ethische Gedanken. Und zwar schon seit geraumer Zeit. Und zwar ist es so, dass wenn ich Aktien kaufe, dann möchte ich ja gerne von dem Unternehmen hoffentlich einen Anteil am Gewinn haben. Das ist ein Teil, der dann an die Leute, die die Arbeit machen, nicht mehr ausgezählt wird. Also wo ich das immer wieder sehr schnell im Kopf habe, ist, wenn ich die Leute, die die Post austragen, sehe, die inzwischen immer schneller laufen, immer längere Arbeitszeiten haben und durch die Subunternehmen, die die Post dann eben auch auslagert, auch schlechtere Löhne, als es im Stammladen haben. Wo ich weiß, wenn ich eine Aktie kaufe und mich über eine Dividende freue, haben die Leute, die die Arbeit machen, davon nichts, weil das von ihrem Lohn weggeht. Wenn sie dann hinterher in Rente gehen, kriegen sie den freundlichen Satz, sie können ja ihre Rente erhöhen, indem sie Aktien kaufen. Das lässt sich mit solchen Löhnen nicht. Das ist der eine Teil. Dann gibt es eine zweite Sache. Es wird ja auch an der Börse werden Nahrungsmittel kann man auf Nahrungsmittel setzen und damit wird spekuliert. Das heißt, in den armen und ärmsten Ländern fehlt dieses Essen zum Leben, weil es nicht mehr für die Bevölkerung bezahlbar ist. Das sind die zwei Punkte.
Das heißt, Ihre Frage richtet sich auf eine Frage nach einer ethischen Geldanlage, die für Sie vertretbar ist, moralisch vertretbar ist.
Ja, das ist richtig, genau. Aber ich wollte auch erstmal den Fokus darauf setzen, was man macht, wenn man Aktien kauft, en gros, also so im üblichen Rahmen. Das ist richtig. Und ob es Aktien gibt, die ethisch wirklich auch vertretbar sind. Denn ich würde niemals Aktien kaufen. Bis jetzt.
Danke, Frau Damm. Vielleicht, ja. Frau Röltgen, was entgegnen Sie ihr?
Ja, vielleicht darf ich etwas sagen zu dem Beispiel mit der Deutschen Post. Wenn ich Aktionärin wäre der Deutschen Post, dann bekomme ich ja, habe ich ein Anrecht auf die Dividendenzahlung, das stimmt. Ich werde aber ja auch zur Hauptversammlung eingeladen. In der Regel habe ich als Aktionär auf Hauptversammlungen auch ein Rederecht. Ich fand diese Punkte sehr gut, die Sie angesprochen haben. Und wenn ich dann bei der Hauptversammlung bin, dann kann ich mich in diese Redeliste eintragen und kann genau das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, dort auch vorbringen. Es ist der gesamte Vorstand bei der Hauptversammlung dabei und man wird Ihnen, da bin ich mir sehr sicher, auch etwas entgegnen. Ich persönlich war schon häufiger bei Hauptversammlungen und es empfiehlt sich generell, wenn ich die Möglichkeit habe, vielleicht mal dort hinzugehen. Und das wäre eine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, dass ich als Kleinanlegerin dort eben diese Punkte, die Sie gerade genannt habe, auch nenne und da den vielleicht Finger in die Wunde lege.
Haben Sie die Erfahrung gemacht, dass da sich, sage ich mal, jetzt nicht über Jahrhunderte, sondern in einem kürzeren Zeitraum wirklich was ändert? Denn das Prinzip von Aktien ist ja das, was ich geschildert habe. Das ist ja das, was ich seit langem sehe.
Also ich persönlich denke, wir sind in einer Zeit, wo solche, sagen wir, Punkte durchaus gehört werden. So würde ich es mal formulieren, ganz vorsichtig. Ich kann jetzt auch nicht sagen, ob die Deutsche Post da was ändert. Aber man muss es einfach mal machen, finde ich. Und
darf ich vielleicht dazu was sagen?
Von Altenburgum, ja.
Genau, also vielleicht mal so etwas grundsätzlicher. Warum gehen denn Unternehmen an die Börse? Die Unternehmen gehen an die Börse, weil sie Geld brauchen, um ihre Innovationen und ihre neuen Ideen umzusetzen. Ja? Dafür brauchen sie Aktionäre, die ihnen das Geld geben. Ja, und dieses Geld wird dann umgesetzt im Unternehmen und wir haben eben auch, es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass Unternehmen, die nach dem Börsengang sozusagen ihren Mitarbeiterstamm auch gewaltig ausbauen. Also es kommen auch Leute in Lohn und Brot, deswegen glaube ich jetzt nicht unbedingt, dass man da so eine Verbindung schaffen sollte zum Lohn der Mitarbeiter und der Dividende. Also ich meine,
ich verstehe, was Sie meinen. Solche Unternehmen gibt es, ich habe lange darüber nachgedacht, immer wieder. Und solche Unternehmen gibt es auch. Also das sind dann das, was man Start-ups nennt. Davon gehe ich mal aus. Es gibt sicher auch welche, die dann arrivierter sind und es weiter tun. Aber das, was ich geschildert habe, gibt es ja nun wirklich seit, ich weiß nicht welcher Zeit. Und das in meiner Wahrnehmung, vielleicht irre ich mich, scheint mir das die Mehrheit zu sein.
Wir würden an der Stelle, Frau Dahme, ich glaube, Sie machen einen wichtigen Punkt. Wir würden ein ganz anderes Fass aufmachen, weil wir dann einzeln in Unternehmen reinschauen müssten und gucken müssen, wie ethisch ihr Geschäft ist. Wir können das an der Stelle nicht leisten, aber ich finde es wichtig, dass Sie diese Bedenken artikuliert haben, weil das einfach auch dazu führt, jeder muss sich sehr genau überlegen, wenn er in Aktien investieren will, wohinter er tatsächlich steht und was er vertreten kann. Und das lassen wir an der Stelle einfach so stehen. Danke für Ihren Beitrag. Danke Ihnen. Herr Becker, Sie hatten uns angerufen. Was möchten Sie sagen?
Ja, guten Tag in die Runde. Ich habe gerade die letzten Aussagen von der Hörerin mitbekommen und die hatte auch schon das, was ich jetzt in meiner Mail auch vorhin gesagt habe, diese ökologisch-ethische Ausrichtung des Aktienkaufs ist mir ganz wichtig. Unter anderem ein Beispiel, der Siemens-Chef Joe Käser hatte ja von den kritischen Aktionärinnen und Aktionären ziemlich viel Druck bekommen, weil er in ein Kohlekraftwerk in Australien investiert hat. Mein Aspekt ist, jeder Aktionär trägt auch eine Verantwortung für seine Investition in diese Aktie, eine Verantwortung für die Ausrichtung auch des Unternehmens. Und da ist Siemens gerade so ein sehr schlechtes Beispiel gewesen.
Herr Becker, es ist gut, dass Sie das nochmal akzentuieren, weil ich finde, dass der moralisch-ethische Aspekt nicht kleingeschrieben werden darf.
Darf ich dazu was sagen?
Sehr gerne, Herr Urbach.
Ich glaube, dass es total richtig ist, sich Gedanken darüber zu machen, wie Unternehmen mit ihren Mitarbeitern umgehen und auch darüber, wie sie mit der Umwelt umgehen. Und ich glaube, es gibt durchaus auch ETFs, die so eine kleine Vorselektion haben und Unternehmen haben, die sich ökologischer verhalten. Man wird aber im Detail dann feststellen, dass das ein sehr, sehr weites Feld ist Und solche Gedanken führen oft dazu, dass man dann mit den Skrupeln eben nicht in diese Firmen investiert. Das machen halt andere. Die schaffen es, ihr Erspartes zu mehren und ihr Alter zu sichern. Und die anderen, die diese Skrupel haben, schaffen es nicht. Weil ich glaube nämlich, diese Sache ist total schwer aufzulösen. Ja? Also ist es sicher sinnvoll, zum Beispiel ein Indizier zu wählen, in dem nur nachhaltig wirtschaftende Unternehmen sind. Dann sind aber bestimmt auch Unternehmen dabei, die ihnen aus verschiedenen Gründen nicht passen werden. Und wenn man dann sozusagen nur noch so handpickmäßig nur noch so eine kleine Zahl von Unternehmen nennt, die vielleicht auch alle ökologisch sind, dann hat man plötzlich ein enormes Risiko, weil man dann plötzlich in Branchen ist, die stark von öffentlicher Förderung abhängig sind, wie bei der Energie, also der Ökoenergiewirtschaft, oder es ist überhaupt nur eine kleine Branche, es sind nur wenig Unternehmen, und dann steigt ihr Investitionsrisiko wieder sehr stark. Deswegen glaube ich, dass es hilft, das im Kopf so ein klein bisschen zu trennen. Also Sie müssen ja keine Panzerfirma-Aktie kaufen, aber dass Sie zumindest sagen, auf der einen Seite ist meine Geldanlage, und da bin ich jetzt eher mal so, da gehe ich jetzt ein bisschen gröber ran, und wenn Sie dann einkaufen gehen, dann müssen Sie ja keine Produkte von den schlechten Firmen kaufen. Wenn Sie wählen gehen, dann können Sie ja Parteien wählen, die sich für Arbeitnehmer oder für die Umwelt einsetzen. Und ansonsten können Sie Geld spenden für Umweltverbände, und Sie können demonstrieren gehen. Also Sie haben ja sehr viele Möglichkeiten, ein Gewicht auf diese Themen zu legen. Wenn Sie das aber mit der Anlage kombinieren, dann wird das schnell so knifflig, dass es am Ende nur darauf hinausläuft, dass Sie Ihr Erspartes verlieren, weil woanders kriegen Sie momentan keine Rendite.
Danke Ihnen und danke, Herr Becker, dass Sie es nochmal aufgebracht haben. Ich führe, weil wir haben noch eine Menge Höreranfragen in der Pipeline, ich leite über zu Thomas Meinhardt, der den nochmal bündelt.
Ja, ist man dann ein Spekulant im schlechten Sinne, wenn man in Zeiten vom Coronavirus auf Gesundheitsaktien setzt oder vielleicht auf Hersteller von Mundschutz, Sachen und Ähnlichem?
Das ist wieder eine moralische Frage. Möchte sie jemand beantworten?
Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Halte das für eine Schnapsidee.
Ja.
Und ich glaube nicht, dass da viel Gewinn drin liegt. Und ob sie dann, und moralisch sind sie gar nicht. Sie kaufen halt eine Aktie und sie kaufen, zahlen halt ein bisschen mehr, wenn mehr die Aktie haben wollen. Und kriegen auch ein bisschen mehr, wenn mehr die Aktie haben wollen. Sie machen dadurch die Welt nicht besser oder schlechter, dass sie auf bestimmte Firmen setzen.
Es klingt so ein bisschen nach Spekulation. Und wenn ich langfristig orientiert bin, mache ich das nicht.
Mundschutz ist ja eigentlich was Wichtiges. Also ich meine jetzt, ich bin auch der Ansicht, dass man das nicht als jetzt deswegen gleich in irgendwelche Gesundheitsunternehmen investieren sollte. Aber ich meine, Mundschutz ist ja an sich nichts Schlimmes oder wichtig im Moment sogar.
Und vielleicht gibt es ja auch innovative Startups, die in dem Bereich Gutes tun und Gutes entwickeln. Ich möchte für zwei Enkelkinder ETF-Sparpläne machen. Ist es besser, einen Vertrag zu machen oder zwei? Oder vielleicht auch bei zwei Banken verschiedene Sachen? Also der Sparplan, jetzt, der Sparplan für die Enkel, wie macht man das am besten?
Na, Sie machen das bei einer Bank auf den Namen der Enkel, ganz wichtig. Ja, also erstens aus steuerlichen Gründen, zweitens auch, weil es soll ja den Enkeln gehören, soll ja kein anderer darauf zugreifen können. Und da brauchen Sie für jeden Enkel nur einen Vertrag. Also meine Kinder haben auch solche Verträge. Also ganz einfach, ein kleiner Sparplan. Im Zweifel, je nachdem, welche Summe Sie investieren wollen, vielleicht nicht monatlich einzahlen, sondern vierteljährlich, damit der Betrag nicht zu klein ist, weil Sie ja jedes Mal eine Gebühr zahlen. Also zum Anfang kriegt man oft Sparpläne bei sehr günstigen Wertpapierdepotanbietern, die vielleicht sogar kostenlos sind, aber die Erfahrung ist immer nur, nach so 1, 2, 3 Jahren werden die dann doch kostenpflichtig, und dann ist es halt wichtig, darauf zu achten, was kostet so ein Sparplan eigentlich bei diesem Anbieter, weil man da ja auch nicht jede Woche drauf gucken will, hat er jetzt was gekostet oder nicht. Und dann ist es eben auch gut, wenn dann irgendwie so ein Euro oder vielleicht 80 Cent oder 40 Cent, das sind so die Preise bei guten Anbietern, fällig ist, dass man dann vielleicht nicht 25 Euro anlegt, weil dann ist das dann relativ schon wieder relativ viel. Aber ansonsten müssen Sie eigentlich nicht viel beachten. Suchen Sie sich einen guten Anbieter, suchen Sie sich einen ETF aus. Ich würde, wie gesagt, MSCI World ist meine Empfehlung. Von mir aus auch die nachhaltige Variante, finden Sie alles auf finanztipp.de, die Daten dazu. Und dann schließen Sie es einmal ab und dann vergessen Sie es. Und wenn die Enkel erwachsen sind, freuen Sie sich, dass Sie ein schönes kleines Startkonto haben.
Gibt es denn auch ETFs, oder soll man dann einfach wechseln, die dauerhaft kostenlos sind? Oder wo das zumindest sehr gering ist, die Kosten?
Also unsere Erfahrung ist, dass früher oder später werden die halt alle irgendwie dann doch wieder kostenpflichtig. Sie können jedes Mal wechseln, ne? Also es ist dann, Sie können dann wieder kostenlos das Depot zu einem anderen Anbieter wechseln, der vielleicht dann wieder kostenlose Sparpläne hat oder vielleicht hat auch derselbe Anbieter kostenlose Sparpläne. Aber was Sie nicht machen sollten, ist wegen der Kosten jetzt irgendwie ein ETF auf was anderes zu nehmen, was dann vielleicht wieder riskant ist oder so. Und ich glaube auch, es ist schlauer, man legt es gleich so an, dass man dann irgendwie 80 Cent oder so als Kaufkosten ertragen kann. Sonst muss man sich da ständig drum kümmern und überlegen Sie mal, was Ihnen Ihre Arbeitszeit wert ist. Ja, das geht dann ja am Ende um Beträge, die liegen irgendwie so um 20 Euro im Jahr oder so. Dafür lohnt es sich nicht, irgendwie sich 4 Stunden oder länger mit dem Depot herumzuschlagen.
Wir müssen noch sprechen über die Besteuerung der Dividenden. Das sind ja Gewinne, es sind ja Kapitaleinkünfte. Was wird besteuert und in welchen Punkten ist es vielleicht besonders kritisch zu sehen? Da erwähne ich jetzt vielleicht mal Auslandsanlagen, wo es ja teilweise auch in anderen Ländern Quellensteuer gibt. Also zum Thema Steuern.
Also in Deutschland habe ich ja Sparer-Freibeträge als Einzelperson 801 Euro. Wenn ich zusammen veranlagt werde mit meinem Partner 1.602 Euro, die sind steuerfrei. Dividenden eben in der Höhe sind dann auch noch steuerfrei und alles darüber hinaus muss ich versteuern mit 26,375% ohne Kirchensteuer, mit Kirchensteuer ca. 28%. Das ist mal der ganz grobe Rahmen.
Vielleicht sollten wir an der Stelle auch noch erwähnen, denn über Dividenden haben wir nur ganz am Rande gesprochen. Wir haben gleich noch einen Beitrag auf der Homepage zu Dividenden, die ja eine zweite Art sind, mit Aktien Geld zu verdienen, weil die großen Aktiengesellschaften mit relativer Kontinuität einen Teil ihrer Gewinne einmal des Vorjahres einmal pro Jahr, in der Regel jetzt im Frühjahr, an ihre Aktionäre ausschütten. Da können Sie sich nochmal näher über die Dividendenstrategie informieren.
Und dann kann man ja wohl noch erwähnen, dass die Dividenden für Kinder und Enkelkinder, dass die auch Steuerfreibeträge haben, auch schon, wenn das Kind vielleicht gerade geboren ist und der Sparplan zur Taufe geschenkt wird?
Ganz genau. Und es ist wichtig, dass Sie den Freistellungsantrag stellen. Das wird dann nämlich gerne vergessen. Manche wissen auch gar nicht, dass es den gibt und dann zahlen Sie doch Steuern. Also in jedem Fall den Freistellungsauftrag einrichten für die Kinder.
Dann gibt es die Situation, dass Aktien fallen. Und das haben wir bei großen Unternehmen erlebt, Banken, oder auch bei der Telekom, die ja mal sehr viel mehr wert war. Und dann heißt es immer, ja, tiefer geht es nicht mehr, tiefer geht es nicht mehr, tiefer geht es nicht mehr. Und plötzlich ist die so schön gedachte Altersvorsorge futsch. Das ist einigen Hörern so gegangen. Da muss man draus lernen. Es hilft aber denen, die jetzt die Verluste haben, nicht mehr. Was ist zu diesem Thema zu sagen? Kann man da überhaupt Empfehlungen geben?
Ich würde halt wirklich immer unterscheiden, wenn man sich zutraut, sein Portfolio zu managen und auch das gerne möchte und so der Typ ist, dann gerne auch Einzelaktien. Ich persönlich, auch noch meiner eigenen Spekulationserfahrung, von der ich eingangs erzählt, würde es nicht machen, also mache es nicht mehr. Auch für die Kinder habe ich es nicht gemacht. Einfach einen ETF kaufen, der sehr, sehr breit aufgestellt ist. Und dann wird Ihnen das so in der Art nicht passieren. Ja? Und dann eben kontinuierlich einzahlen über längere Zeiträume, dass es nicht darauf ankommt, jetzt irgendwie den besten Zeitpunkt zu erwischen. Und eben auch kontinuierlich dann das Geld wieder auszahlen. Also wenn Sie wissen, Sie wollen wieder an das Geld ran, dann nehmen Sie sich das auch so Stück für Stück wieder zurück. Vielleicht nicht in ganz so vielen Einzelteilen, weil Sie dann nicht so viel Kaufkosten, also Verkaufskosten erzeugen wollen. Aber schon in kleineren Häppchen, damit Sie eben auch da keinen Fehler mit dem Zeitpunkt machen. Und natürlich, darüber haben wir, das wurde schon ein, zwei Mal erwähnt, auch von einem der Hörer, aber wir haben es vielleicht nicht genug betont. Es ist klar, jeder muss für sich entscheiden, wie ist seine Risikobereitschaft, wie sehr ist er auf das Geld angewiesen und wann braucht er das Geld. Und danach muss man sich eben aufteilen, sein Geld, und eben einen Teil fest auf Festgeldkonten oder so legen und einen Teil eben an die Börse geben. Und das kann mal, bei dem einen ist es 50-50, bei dem anderen ist es 80-20 oder auch 20-80. Und das hängt wirklich von Ihrem eigenen Gefühl, davon, was Sie, wie alt Sie sind, was Ihre Lebensphase ist. Davon hängt das ab und das müssen Sie selber für sich einmal klar entscheiden.
An der Stelle möchte ich gerne noch einwerfen. An der Stelle fragt man oder hat man früher gerne seinen Bankberater gefragt. Heute kommt man vielleicht auf die Idee, einen Honorarberater zu beauftragen, der dann unabhängig ist. Was halten Sie, um diese Risikobereitschaft einmal rauszufinden und sich selber zu verordnen auf diesem Spektrum? Was halten Sie von Robo-Advisors, also von Computerprogrammen, die nach vorgegebenen Programmen eigenständig als kleine elektronische Helferlein die Risikoneigung ausrechnen und dann auch Papiere vorschlagen? Frau Röltgen, was halten Sie davon?
Also ich kann mir vorstellen, dass es interessant ist, da mal so einen Test auch zu machen. Immer die Frage natürlich auch, wie valide sind die, wie gut und zuverlässig. Und dann vielleicht auch, wenn ich eine Summe habe, eine kleinere Summe, da auch mal eine reinzugeben, warum nicht? Auch da sammle ich ja wieder Erfahrungen am Kapitalmarkt und sehe dann, wie gut dieser Robo-Advisor für mich arbeitet. Wichtig aber auch da aus meiner Sicht, auch das kostet ja etwas, denn die wollen ja auch leben, die Anbieter, da eben auch zu schauen, welche Gebühren stecken dahinter.
Ja, also wir haben bei Finanztipp Robo-Advisor untersucht und haben je nachdem, in was für einer Situation sie sind, so drei Anbieter identifiziert, die wir empfehlen würden. Ja, und das können Sie sich auf unserer Website anschauen. Ich will sie jetzt ungern nennen, weil ich finde, man soll dann immer so lesen, nochmal nachlesen, was sind die Vor-, was sind die Nachteile von den jeweiligen Anbietern. Und ganz grundsätzlich kann man das schon machen. Die legen auch das Geld in ETFs an. Das heißt, das ist relativ kostenarm von der Anlageform. Allerdings haben die dann selber wiederum Gebühren, die sie nehmen. Und das macht eben die Anlage wieder ein bisschen teurer. Und deswegen, wenn sie sich zutrauen, machen sie es selber. Aber wenn ihnen das hilft für den Einstieg, ist das sicher eine gute Idee, einen Robo-Advisor auszuprobieren. Und beim Bankberater, da möchte ich nur sagen, das sind eigentlich Bankverkäufer. Bankberater nennen die sich selber, aber das beschreibt ihre Funktion nicht richtig.
Können wir noch kurz ein Stichwort sagen zur ausländischen Quellensteuer? Amerika wäre ja das klassische Beispiel. Vielleicht kann ich mir die dann zurückholen, weil ich kriege ja von dem depotführenden Institut eine Steuerbescheinigung.
Ja, also zu amerikanischen Aktien generell kann ich ja sagen, die Dividende wird quartalsmäßig ausgeschüttet. In den USA haben wir ja eine ganz andere Aktionärsquote, die ist ja viel höher als in Deutschland und teilweise gehört ja zur Altersvorsorge eben auch Aktienbesitz dazu. Und die Amerikaner finden das eben angenehm, einmal im Quartal die Dividende dann zu erhalten. Und da gibt es Doppelbesteuerungsabkommen, die Deutschland abgeschlossen hat, nicht nur mit den USA, sondern mit vielen anderen Ländern. Und ich kann mir dann über die Steuererklärung zu viel gezahlte Steuer zurückholen. Es ist ein klein bisschen aufwendig. Und ich meine, es gibt auch viele Direktbanken, die das schon so in ihren Abkommen mit amerikanischen Instituten auch drin haben, dass ich mich da gar nicht drum kümmern muss. Da würde ich aber, bevor ich da jetzt auch Institute nenne, auch nochmal selber gucken müssen.
Und auf jeden Fall nachfragen.
Ja.
100.000 Euro, das war so eine Zahl, die hier in mehreren E-Mails auftauchte. Einmal kommen sie aus einem Hausverkauf, einmal kommen sie aus einer Lebensversicherung und jetzt hat man plötzlich am 1. Januar 100.000 Euro auf dem Konto. Was tun? Gibt es Auszahlpläne? Die Eigenanlage kann man natürlich immer machen, aber was für Empfehlungen gibt es darüber hinaus? Das möchten gleich mehrere Hörer wissen.
Frau von Altenburg, und was würden Sie machen mit den 100.000 Euro?
Also das war jetzt die Idee, dass man sozusagen jetzt zum Alter, also sagen wir mal mit 65 oder was, wird die ausgezahlt oder wie
ist das sozusagen? Ja, so ist es. Man hat das Haus verkauft, man hat die Lebensversicherung bekommen und hat jetzt am 1. Januar 100.000 Euro aufs Konto bekommen. Was tun?
Naja, also wie gesagt, da gibt es ja die verschiedensten, also da bin ich jetzt kein Spezialist drin, wie das genau geht, aber das kann man, es gibt ja so lebenslange Renten, die man machen kann. Man könnte aber natürlich eben auch überlegen, ob man jetzt wieder in ETFs einen Teil investiert. Ich finde, da spricht ja auch nichts dagegen. Wie gesagt, die Lebenserwartung ist ja hoch in Deutschland und man hat dann da noch gut 20 Jahre vor sich. Und die Frage ist halt, wenn ich das jetzt sozusagen gleich ausgeben muss, weil ich irgendwelche speziellen Sachen machen will, dann geht das natürlich nur zum Teil. Das heißt im Grunde genommen, das, was ja auch vorhin schon gesagt worden ist, ist ein bisschen aufzuteilen und in verschiedenen Bereichen dann, also wie gesagt, eine Barreserve zu haben und dann eben vielleicht in ETFs anzulegen. Und wer eben Spaß an Aktien hat, kann natürlich auch Einzelwerte sich angucken.
Ja, und wer auf das Geld angewiesen ist für seine Altersvorsorge, der muss, kann natürlich auch über eine Verrentung schon durchaus nachdenken, genau. Weil das ist dann ja auch eine Absicherung dafür, dass sie dann vielleicht besonders langlebig sind, was man ja jedem wünscht, und dann eben auch längere Zeit einen bestimmten festen Betrag bekommt. Aber das ist wirklich ein sehr komplexes Thema. Also wir haben auch dazu auf unserer Website Ratgeber, die man sich anschauen kann. Das lässt sich jetzt hier nicht für alle Leute allgemein mit 2, 3 Sätzen beantworten, leider, diese Frage.
Wenn ich jetzt einen ETF kaufen möchte oder Aktien kaufen möchte, wenn diese Sendung irgendjemanden davon überzeugt hat, das zu tun, bei welcher Bank mache ich das? Würden Sie nur Direktbanken nehmen, Frau Röltgen? Und wie finde ich raus, welche das günstigste Depot hat?
Also ich persönlich, ja, würde zu einer Online-Direktbank gehen, weil wenn ich sowieso auch alle meine Bankgeschäfte online tätige, was ich tue. Mhm. Wenn ich bei meiner Hausbank bin und habe jetzt vielleicht noch gar kein Wertpapierdepot, kann ich ja auch erstmal schauen, was bietet denn meine Hausbank an Online-Banking-Möglichkeiten. Die wird es ja geben. Und dann informiere ich mich da auch über die Kosten und Gebühren, die da anfallen. Wenn ich das gut finde und ich bin grundsätzlich zufrieden, dann kann ich doch dort auch bleiben, aus meiner Sicht. Und wenn nicht, dann eröffne ich ein Wertpapierdepot. Das ist heutzutage ja sehr einfach und kostenlos.
Und das war quasi schon das Schlusswort zur Sendung. Wir fangen mit dem Anfang an, wie öffnet man ein Depot. Ich danke Ihnen, Sie haben gerade gehört, Sabine Röltgen, selbstständiger Aktiencoach, zugeschaltet aus Frankfurt war Dr. Uta Bettina von Altenbockung vom Deutschen Aktieninstitut und Matthias Urbach, stellvertretender Chefredakteur von Finanztipp von dem Verbrauchermagazin, war aus Berlin zugeschaltet. Gleich hören Sie hier Umwelt und Verbraucher mit Georg Ehring. Da geht es um Verbraucherrechte, diesmal im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Und im nächsten Marktplatz geht es um Heizung, Wände und Fenster. Das Klimapaket fördert Energiesparen bei Gebäuden. Mein Name ist Sandra Pfister. Das hier war der Marktplatz im Deutschlandfunk. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Schönen Tag noch. Tschüss.